So, jetzt mach ich eben so ein bisschen so einen Ausblick auf den Levinas hin, der selber gesagt hat, eigentlich müsste er fast auf jeder Seite seiner Sachen Rosenzweig zitieren und deswegen lässt das, weil er ganz aus diesem Gedanken lebt. Und wie gesagt, in dem Band, den ich Ihnen da gezeigt hatte, wo ist er denn? Ja, nicht, da hat er auch, haben Sie ein Vorwort aufgenommen, dass er für die französische, für eine französische Jahrestreffen dort gemacht hat, wo er das darstellt, nochmal erzählt und so auch in anderen Zusammenhängen. Er sagt, es ist unglaublich, was dieser deutsche Jude da fertiggebracht hat und gemacht hat. Der Levinas selber ist ein Litauer. Der ist also in 1800, wann ist das jetzt, wann ist der geboren? Anfang, ich meine vor 1900, das ist, ja, ich sage es nachher, wenn ich es gefunden habe, also wieder. Und ist 95 jedenfalls gestorben. Also er ist nach der Jahrhundertwende geboren in Litauen und ist, das war ja damals, gehörte zu Russland. Für ihn ist also Shakespeare und die russische Literatur ganz wichtig. Er hat also, von ihm gibt es den Satz, den ich auch gern zitiere, wo er sagt, in Anlehnung an das, was Whitehead über die Philosophie gesagt hat, dass alle Philosophie Fußnoten zu Platon sind, hat er gesagt, man könnte auch sagen, alle Philosophie sind Fußnoten zu Shakespeare. Weil tatsächlich niemand, also behaupte ich auch, also den Menschen so im Ganzen dargestellt hat und versteht und aufnimmt wie Shakespeare. Wobei ich dann nur fortsetze mit dem Gedanken, wovor Shakespeare gekniffen hat, ist die Dramatik zwischen Mensch und Gott. Das gibt es bei ihm nicht. Dafür muss man Dostojewski lesen. Oder eben den französischen Dostojewski, das ist dann George Bernanos, wo dort die Konflikte zwischen mit dem Menschen und Gott und dem Teufel oder so auftauchen. Das erste Buch von Bernanos, womit er berühmt geworden ist, ja Die Sonne Satans, verfilmt damals mit diesem Franzosen, der da jetzt da in Russland lebt. Ja, der hat damals den AB gespielt, der da mit dem Teufel zu tun kriegt, also sehr stark so an Dostojewski auch angelehnt. Und das letzte Buch, was er geschrieben hat, ist der Tagebuch eines Landfahrers, auch von einem berühmten Filmemacher verfilmt, wo es eben auch um den Konflikt zwischen Gott und dem Menschen geht oder umgekehrt des Menschen und Gott. Und das ist das, was bei Shakespeare fehlt, aber sonst ist es da. Das ist also der Hintergrund, dass er das hat, also die russische Literatur und die englische und dann von Anfang an natürlich auch also die biblische Tradition, allerdings nicht in der Linie der Chassidim, woran man sonst so denkt, weil das bei uns so berühmt geworden ist durch die buberschen Erzählungen, sondern Levinas gehört ganz entschieden zu den Gegnern der Chassidim. Dem sind die Chassidim-Leute zu emotional, zu gefühlig und zu unorientiert da herum und zu religiös und ekstatisch. Und nicht also nüchtern genug. Der gehört da also zu den Mitnat-Dingen, die also die Gegner der Chassidim sind. Sein Leben lang hat er dagegen angeredet und das nicht gemocht. Er ist dann nach Frankreich gegangen und hat in Straßburg studiert und hat zusammen mit einer Kommilitonin die kartesianischen Meditationen von Husserl, die berühmten, ins Französische übersetzt. Also diese Arbeitsleistung hat er also gemacht, konnte Deutsch und hat das also dort geleistet und hat auch ein Jahr in Freiburg studiert, hat eben Husserl noch und Heidegger kennengelernt dort. Ist aber dann eben eigentlich sein ganzes Leben lang ein von Heidegger abhängiger Heidegger-Gegner gewesen. Natürlich als Hauptpunkt von dort her, dass er eben paktiert hat, Heidegger mit den Nationalsozialisten und seinen Antisemitismus, das hat man jetzt ja alle wieder mitgekriegt, durch die Blätter, durch die Zeitungen, nachdem eben diese sogenannten schwarzen Hefte da jetzt publiziert worden sind, mit wirklich entsetzlichen Sätzen, also einfach desavouierenden Sätzen. Das brauchen wir weiter gar nicht zu erörtern. Levinas hat dann die französische Staatsbürgerschaft angenommen und ist als solcher auch in den Krieg eingezogen worden als Offizier und ist auch in deutsche Gefangenschaft geraten, aber gehörte eben dann unter die Offiziersgefangenen und er ist also auch heil wieder nach Hause gekommen. Seine ganze Familie und Angehörige in Litauen sind umgebracht worden. Alle. Deswegen hat er dann auch einen Eid geschworen, dass er niemals deutschen Boden betritt. Seine Frau und seine Tochter in Paris sind gerettet worden. Die sind von Karmeliterschwestern gerettet worden. Die hat er also nach dem Krieg wiedergefunden und hat ja dann auch noch einen Sohn bekommen. Das ist da weitergegangen, aber von dort her so dieser Bruch. Hat dann auch später so Einladungen gekriegt, zum Beispiel nach Österreich, wo er sich auch eine Weile überlegt hat, aber er hat sich daran gehalten, sagt, geht da nicht hin. Er hat dann Kontakt auch mit jungen Deutschen, gerade auch erstmal von der Theologie her bekommen. Dann hat man sich mit ihm getroffen. War dann nie dabei, ich habe ihn also nicht persönlich kennengelernt. Entweder also in Straßburg eben oder in Aachen auf der anderen Seite dann, in Belgien drüben. Da sind so viele Bildungshäuser, wo man sich dann treffen konnte und mit ihm diskutiert worden ist, wo das auftaucht. So habe ich hier zum Beispiel auch so ein Buch von Gotthard Fuchs, der war dann lange Jahre der Leiter der Katholischen Akademie bei uns in Limburg und zugleich Henrichs, Hans-Hermann Henrichs, der ist Akademiedirektor in Aachen gewesen. Die haben hier ein Buch herausgebracht zum 100. Geburtstag von Rosenzweig, wo auch Levinas da war und auch einen Vortrag gehalten hat und wo es dann auch ein ausführliches Gespräch zwischen Levinas und Bischof Hämmerle gab, auf hohem Niveau. Das kann man dann auch noch mal sehen oder so, wo das da ist. Er selber war zunächst mal so unbekannt und war kein Name bei uns, er tauchte eigentlich nicht so auf. Ich bin auf ihn gestoßen, das sind jetzt also gut 30 Jahre her, dass ein belgischer Jesuitenjunge, der hier studierte und den Magister machen wollte über Levinas und gefragt hat, ob er das bei mir machen kann. Und ich sagte, ja, dafür reicht mir Französisch schon, das kriege ich dann schon hin. Da war noch nichts übersetzt, außer so einem Aufsatz in irgendeinem Sammelband mit drin. Inzwischen sind ja seine Werke so fast alle, also die Großen sind sowieso alle da, aber auch von den kleineren Schriften ist das meist inzwischen auch auf Deutsch da. Die ersten Leute, die das aufgenommen haben, waren tatsächlich Theologen. Das war in Freiburg die Theologen, weil die ja so unmittelbar dicht da dran sind. Bernhard Kasper, der gehörte ja mit Hämmerle und noch einem waren das so die drei Schüler von Welte, dem Heidegger Schüler und die das aufgebaut haben. Und dann gab es auch in Bonn so jemand und in Münster auch. Und dann ist es auch über die Theologen hinaus von den anderen entdeckt worden im Sinn des der Postmoderne, der Auflösung, so der Moderne in ihrem Nein. Den Hintergrund, den man jetzt hier sehen muss, ist, dass Levinas ganz anders einsetzt. Sein Einsatz ist, dass er jetzt nicht das Iliad, das es gibt, dass wir im Deutschen klingt das ja so, dass hier eben etwas geschenkt wird und einem gegeben wird. Vor allen Dingen, wenn Sie an das denken, was die Exegeten nennen, das Passivum Divinum. Also wenn Sie in der Bibel ein Passiv lesen in dieser Form, dass es heißt, ich wurde auserwählt oder es wurde bestimmt oder das und das geschah, dann ist das immer so zu lesen, wie es regnet. Weil es regnet heißt im Lateinischen Jupiter pluit, also Gott lässt regnen. Nicht? Dieses S, das ist ein interessantes S, da gibt es auch von Karl Kraus eine Reihe sehr schöne Texte dazu, was eigentlich mit diesem S da ist. Nicht? Und dass das tatsächlich die Vertretung für Gott nochmal ist. So dass also er dahinter steht, nochmal da ist, er wird nicht angesprochen, sondern er erscheint in diesem Passiv. Wenn das lesen, muss man das so, das gilt auch fürs Neue Testament oder so bei den Texten, bei den Kirchenvätern, dass man diese Sätze, wo es so auf ein S hinausläuft, dass da S geschieht oder S verordnet ist oder sich ereignet, dass da eigentlich das immer das sogenannte Passivum Divinum ist. Damit ist Gott umschrieben, wo das auftaucht. Und das klingt auch beim Heidegger immer noch so ein bisschen durch mit dem Glück des Seins oder so etwas. Nicht? Während er von vornherein das Sein als etwas Belastendes und Negatives erfahren hat. Und der eine hat gesagt, Dasein heißt eben irgendwie isoliert sein und nicht in das Ganze gehören können. Sein Bild ist, das kann ich mich wieder gut daran erinnern, denn ich gehörte als Ältester auch noch dazu, der Mittagsschlaf machen musste, während bei den jüngeren Geschwistern waren dann die Nerven der Eltern schon, die brauchten nicht mehr. Nicht? Das sind also die Leiden des Ältesten. Also dass er dann sagt, er soll da Mittagsschlaf machen und schläft nicht ein. Also er will eigentlich sich entkommen in den Schlaf und das gelingt nicht. Das ist eigentlich sein Bild. Und dann sagt er, und dann geht man nicht wie durch Wasser, sondern wie durch so wehenden Sand oder so etwas, auch in der Luft. Also es ist irgendwie was da, man kann es gar nicht greifen. Es ist eher zum Ersticken oder so etwas. Das ist eigentlich so die Erfahrung des Daseins, dass er das also zunächst mal nicht positiv wertet. Das ist so, in seinen frühen Texten kann man das noch so sehen und haben, dass es erstmal nicht gelingt. Und die Frage ist, wie komme ich aus diesem Weg heraus, und wo er am Anfang dann zwei Wege eigentlich sieht zunächst mal. Das ist einmal die erotische Liebe, dass man sich dort vergisst in den anderen Menschen hinein, und dann die Kindesbeziehung, ja, natürlich jüdisch formuliert, also der Vater zum Sohn. Dass hier der Sohn ist nicht einfach meine Fortsetzung, ich höre auf, da lebe nicht ich weiter, sagt er, das ist wieder mystisches Gerede und das ist Unfug, sondern ich sterbe natürlich, aber ich gebe mich, ich pflanze den Baum, von dem dann der Sohn leben kann oder so die Geschichten. Also hier gibt es Wege, wo man anfängt, sich zu vergessen und von sich befreit zu werden, statt in sich eingesperrt zu sein. Das ist die Frage, ob das gelingt. Und das versucht er eben in seinen frühen Schriften noch so, dass das von dort her gelingt, eben, dass ich mich hier entweder in der erotischen Liebe oder in dieser Rolle der Vaterschaft aus dem Gefängnis in mir befreit werde. Später gibt er die erotische Liebe ja auf und macht das ganz stark fest nur an der ethischen Position. Und sagt, die entscheidende Situation ist die, dass ich mir entrissen werde, indem mich der Blick des anderen trifft. Also er knüpft an damals herrschte ja Sartre fast unangefochten, nicht? Und dieser berühmte Text vom Sartre mit dem Blick, in dem ich den anderen fixiere oder festlege, wer bestimmt hier über den anderen, wer setzt sich hier durch, das ist ja der Gedanke, wer macht den anderen zum Objekt, dass das geschieht. Und das dreht er um und sagt, nein, der Blick, der mich trifft, ist ein Blick, der mich überhaupt nicht abschätzt und nicht abschätzig anguckt oder beurteilt, sondern es ist einfach nur der Hilfeschrei, bring mich nicht um. Da knüpft er einfach an diese Erfahrung jetzt dieses Jahrhunderts an und sagt, und das, sagt er, gilt schlechterdings für alle Ethik, wo er dann sagt, ich beiße in ein Brot hinein und in dem Moment trifft mich der Hungerblick eines anderen und reißt mir das Brot aus den Zähnen. Das ist sein Bild. Er nennt das also das Gesicht. Die ersten Übersetzungen waren dann immer ein bisschen übersteigert und haben gesagt, das Antlitz oder so. Aber Visage ist kein hehres Wort. Das hat jetzt keine besondere Bedeutung hier. Sonst heißt es wirklich nur Gesicht. Das ist dann auch in den späteren Übersetzungen, so in der zweiten und dritten Welle der Übersetzung, hat man das auch gelassen, diese etwas so sakralisierte Überhobenheit, die erstmal hier drin steckt. Es geht also nicht um ein Antlitz, sondern es geht einfach um dieses, er sagt, das nackte Gesicht, also das Hilflose. Man meldet gar kein Recht an, sondern man sagt nur, lass mich am Leben. Nur das. Es kommt also überhaupt keine Bemächtigung meiner heraus von dem anderen Gesicht. Er meldet kein Recht an oder kein gar nichts, sondern es ist einfach nur dieser Hilfschrei des Elends. Mich macht aber dieser Schrei zum Sklaven, noch schärfer zur Geisel. Geisel heißt auf Lateinisch obsess, und das kann verknüpft der Französische natürlich gleich mit Obsession. Also ich bin besessen vom anderen, der kann er nicht stark genug machen. Der spielt mit den Worten, mit den französischen Worten so ähnlich wie der Heidegger mit dem Deutschen auch, nicht? Das ist auch das, was viele Leute dann aufregt, weil sie sagen, was ist das für eine komische Art von Philosophie, nicht? Der Pontel kann sich da nicht genug tun und sagt, oder hat man nicht zu philosophieren, was soll denn das, nicht? Das ist ja Literatur. Also, dass er sehr stark in dieser Weise dort redet, und weil er eben versuchen muss, das ist sein Problem, wie kann ich dieser Erfahrung, dass ich nicht jemand bin, der ein Ich ist, sondern der eben in der vierten Person erwischt wird, der angeklagt wird, der zur Geisel gemacht wird. Wie kann ich eine Sprache finden, in der ich nicht per Trick und hintenrum jetzt doch wieder ein Herr bin, der anschafft, der Aussagesätze macht, der hier formuliert und tut, der hier mit Hilfe der Logik den anderen knebelt oder so etwas, nicht? Also wo der Habermas sagen würde, die Macht des gewaltlosen besseren Arguments oder so ähnlich, nicht? Mit dem ich den anderen fessele, das geht ja eben gerade alles nicht. Genau wie er sagt, zum Beispiel, wenn der Heidegger sagt, ja, der Tod, das ist das, worin der Mensch sich vollendet, kann man auch bei Rana so lesen, werden wir sehen, wenn wir auf ihn zu sprechen kommen, dass das so vorne ist, worin ich mich vollende oder so etwas, während er sagt, nein, nein, also der Tod ist mein totaler Untergang, der Tod meldet sich erstmal an im schluchzenden Zusammenbruch. Also so richtig ein Schluchzen, Nervenzusammenbruch, wenn alles zu viel ist und überhaupt nichts geht. Und so sagt er, das ist Tod. Nicht so wie bei Heidegger und von dort her als bei den Heideggerianern oder eben auch zum Beispiel bei Rana, der bei ihm natürlich nicht vorkommt, dass man dort sagt, es geht darum, dass der Tod meine so Selbstverendung ist und mein Leisten oder so. Der Rilke jeder seinen eigenen Tod oder so. Ne? Dass er so diese tollen Formen da annimmt, sagt überhaupt keine Spur. Sondern es ist diese wirkliche Zerbrochenheit und wo dann gar nichts ist. Und die Frage ist, kann ich den anderen davor retten oder so. Und dafür muss man jetzt eine Sprache finden. Und deswegen hat er so eine verdrehte Sprache, so eben so eine Heidegger so zwischendurch, weil er diese Herrschaft, die die Sprache hat, mit Subjekt und Prädikat und Objekt und Hauptsatz und Nebensatz, das muss er eigentlich so ein bisschen unterlaufen. Will er. Meint, er müsse das. Nicht? Er müsse das irgendwie aufbrechen, dass nicht die Form, in der er davon schreibt, dem Inhalt widerspricht. Sondern wie kann ich das ausdrücken, dass ich da so völlig besessen und ausgeliefert bin, dem anderen gegenüber? Wie kann ich das nun auf vernünftige Weise sagen? Wobei ich eben nicht bloß ausgeliefert bin, sondern das sagt er gleich dazu. Zugleich ist das die Investitur in den Rang des Erstgeborenen. Und da spricht er etwas an, was zum jüdischen, also Familiengesetz gehört. Wenn der Vater stirbt, dann muss der älteste Sohn, ich habe auch Freunde, wo ich das also unmittelbar erlebt habe, dann hört er auf zu studieren, der muss jetzt den Betrieb übernehmen. Der ist jetzt der neue Familienchef und muss sich da opfern und hineingeben und muss da jetzt das machen, was da ansteht. Er hat also für die Mutter, für die Geschwister, für die ganze Familie, für den Betrieb, was er zu tun hat, zu haben. Da geht es nicht darum, was er als Lebensplan hatte. Sondern da gehört er jetzt hin, das hat er zu machen aus. Zugleich ist das sein Rang, nicht das zu vollziehen, die Investitur des Erstgeborenen. Bitte?
Aber könnte er da nicht trotzdem ein bisschen dem Saft ausgeliefert sein? Die Hölle sind die anderen, ja?
So ist es. Kommt mir auch so vor, kommt mir auch so vor. Er selber will ja scharf unterscheiden.
Das war ein geflügeltes Wort.
So ist es, ganz klar. Ganz klar.
Man kann es ja auch so sehen.
So ist es, ja.
Nur, eigentlich wundert es mich auch, ja, vielleicht für den Sartre war es wichtig, dass man seine Unfreiheit sieht, um frei zu werden. Ja?
So würde er, ich glaube, dass er so sagen würde. Also erstmal ist der Unterschied schon der, die Hölle sind ja die anderen deswegen, weil sie mich beobachten. Also die machen mich zum Objekt. Deswegen ja schreibt ja dann eben seine Simone dann da dieses Buch der Deuxième Sex, nicht? Und sagt ja dann eben, man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht oder so. Also dieses nur Objekt sein oder so, das ist das, was der Sartre sagt, nicht? Während er sagt ja, ich werde hier zum Objekt gewissermaßen gemacht, aber eben gerade nicht zum Objekt, denn ich soll ja handeln. Deswegen sagt er auch nicht, ich werde nicht zum Objekt gemacht, sondern ich werde eben hier in Dienst genommen. Ich muss hier handeln und in diesem gibt mir zugleich meine Souveränität und Würde, denn das, was mich da ergreift, ist das Gute. Und da kann man jetzt wieder, könnte man sogar jetzt als Deutscher an Kant anknüpfen, indem er nämlich sagt, es ist nicht so, dass ich erstmal schon mal so da bin und laufe da so rum und irgendwann trifft mich ein Befehl. Sondern er sagt, in dem Moment, wo ich den Befehl höre, habe ich gehört, das ist schon immer so gewesen. Seine Formel heißt, es ist vergangener als vergangen. Es ist immer schon passiert. Das hat keinen Anfang. da zitiert er so Gedichtzeilen da von, das eine ist von dem Mallarmé, glaube ich, wo das auch so drin vorkommt, der sagt, diese tiefe Vergangenheit vorher oder so. Das ist das, was er sagt. Also ich bin niemals frei gewesen. In meiner Sprache habe ich das den Studenten immer so gesagt, wenn der Wecker klingelt, merke ich, ich habe schon zu lange geschlafen. Also wenn ich wirklich sensibel wäre, wäre ich eigentlich schon aufgewacht, angesichts der Not der anderen, weil man eigentlich zuvorkommend sein soll. Man muss nicht erst gebeten werden, sondern man müsste das vorher entdecken, um dem anderen die Bitte zu ersparen. Nicht? Das ist eigentlich diese Zuvorkommenheit. Und deswegen hat er ja gesagt, man könnte seine ganze Philosophie eigentlich in den einen Satz bringen, Après-vous, Monsieur. Das ist eigentlich die Grundbestimmung. Und die drückt sich ja mit dieser Chance der französischen Sprache darin aus, dass er eben sagt, Gott kommt ausdrücklich, Gott kommt nicht ins Denken dadurch, dass man Gott sagt, sondern Gott kommt ins Denken, indem man sagt, me voici, mich sieh hier. Und das sage ich auf den Hilfeblick eines anderen. Aber natürlich sagt das der andere zu mir, aber die ganze Wucht kommt nicht vom anderen, sondern diese Wucht kommt eben von Gott. Ich darf jetzt nur nicht, sagte, das machen die Christen so, dass die sagen, hier bin ich und hier blickt mich jetzt der andere an und sagt, oh mein Leben auch von unten, hilf mir, und dann sehe ich dahinter Gott. Ja. Sagt er, so ist es gerade nicht, denn dann ist er schon wieder verschwunden. Wo bleibt er dann? Wenn ich also eben durchschaue auf Gott, sondern Gott ist der immer schon vorbeigegangen ist, der immer schon weg ist, und da führt er ein neues Wort, ein Illeité, also die Jenerheit. Gott ist nicht einer, auf den ich direkt zugehen kann, sondern Gott steht gewissermaßen außerhalb dessen und schickt mir gewissermaßen den oder schickt mich auf den zu. Er sagt mir jedenfalls, da hast du ihn zu hören. Ja. Also er findet, dass die Christen das zu sehr so anordnen in einer Linie, hier ich und da der andere und da Gott. Und dann geht in der Regel eben der andere verloren, sagt er, weil die Leute, das mache ich nur um Christi willen oder um Gottes willen oder so ähnlich, und da wird der andere nicht ernst genommen, sondern Gott ist immer außerhalb dessen, und dafür verwendet er den Wort die Spur. Er sagt, die Spur ist etwas, wo Gott geht da nie, der ist immer schon gegangen. Also man kann ihm gar nicht begegnen. Auch nicht, wenn man zurückgeht, begegnet man ihm, sondern er ist immer schon vorbei. Passé. Er ist immer schon vorbei. Und dann spielt er nochmal mit dem Wort passé und passiv oder so. Da sagt, es geht um eine Passivität, die tiefer als alle Passivität ist, und eine Vergangenheit, die tiefer als alle Vergangenheit ist. Da kann er sich nicht genug tun mit solchen Steigerungen immer. Weil das immer schon passiert ist. Ich bin eigentlich immer zu spät dran, wenn ich das merke. Und hier geht es auch nicht darum, dass ich etwa jetzt einen Gesellschaftsvertrag mache oder mich verantwortlich Verantwortung übernehme, sondern das ist immer schon passiert. Also ich kann mich gar nicht erst entscheiden, da ist gar keine Zeit zum Entscheiden, sondern ich bin immer schon, ich bin immer schon verwickelt. Es ist immer schon, die Intrige ist schon da. Spricht er von der Intrige? Ich bin immer schon eingewickelt da drin. Ich kann da nicht erst sagen, mische ich mich jetzt ein oder nicht. Ich bin immer schon drin. Entweder bin ich eben drin als der, der das selber tut, oder der die Hilfe unterlässt, oder der dagegen ist und hilft.
Wie steht es dann mit der Freiheit?
Eben, sagt er, ist das noch frei? Er spricht es extra an. Heißt das dann nicht, dass ich Sklave bin? Genau, die Frage sagt er auch selber. Und darauf antwortet er zweierlei. Er sagt, erstens, es hat keinen Moment eine Zeit gegeben, wo ich überhaupt hätte versklavt werden können. Denn ich bin nie in einer anderen Situation gewesen. Da habe ich die Parallele gezogen zu Kant, wenn der sagt, wenn die Taube fliegt so gegen den Wind und denkt, wenn da weniger Wind wäre, könnte ich leichter fliegen, und dann kommt die Taube auf den Gedanken, wenn da gar kein Wind wäre und keine Luft, könnte ich noch besser fliegen, was ja nicht geht. Also ich brauche den Widerstand, um überhaupt zu leben. So wendet er das jetzt hier an und sagt, es gab überhaupt keine Gelegenheit, wo ich erst hätte versklavt werden können, sondern ich bin immer schon überhaupt, wenn ich die Augen aufmache, bin ich immer schon. So wie der Kant sagt, ein freier Wille und ein Wille sittlichen Gesetzen ist einerlei. Es gibt gar keine Freiheit ohne du sollst vorher. Das ist also der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, das, was mich dort jetzt so in Dienst nimmt und da in Sklaverei nimmt, in mich so zum Besessenen macht, das ist das Gute. Und das Gute gibt mir zugleich meine innere Integrität. Und da knüpft an das an, was ich eben schon gesagt habe. Also der Erstgeborene ist verpflichtet, jetzt seine Lebensplanung umzuschmeißen. Er macht das, aber genau das macht ihn jetzt zum neuen Chef der Familie. Mit der Autorität und mit dem Rang und der Vertretung Gottes. Denn er hat ja die Fürsorge Gottes hier zu übernehmen, als Stellvertreter Gottes jetzt für seine Familie. Also das ist, deswegen ist das Gegenteil von Wegnahme meiner Freiheit, und das ist die eigentliche Ermächtigung meiner Freiheit. Und da kommen ihm eben die Christen, es gibt ein Buch von ihm, Schwierige Freiheit, und da ist ein Aufsatz drin, der heißt Religion für Erwachsene, und das ist das Judentum. Und sagt, die Christen sind ein bisschen kindisch. Gott sorgt für uns und er macht und tut so rum und so. Das ist alles halt so, die haben es aber da gleich mit der Liebe oder so. Während er sagt, nee, erstmal kommt die Pflicht. Ich bin in Anspruch genommen. Wir sind Erwachsene. Und das Erste ist also, die Pflicht zu übernehmen und zu handeln und zu tun. Und da sind die Christen ein bisschen weichlich darum. Jedenfalls sich selber gegenüber. Dafür benehmen sie sich dann uns gegenüber weniger weichlich. Nicht? Also das muss man also schon so mitsehen, nicht? Dass das mit drin steckt. Und wo er sagt, das ist dann jetzt deutlich geworden, eigentlich durch Auschwitz, sagt er, wo im Himmel gibt es jetzt nicht nochmal einen Gott, der da die Kinder belohnt und Geschenke oder Strafen verteilt, der Himmel ist leer. Der Kinderhimmel ist leer, schreibt er ausdrücklich in einem dieser Aufsätze. Nicht? Aus dieser Erfahrung heraus, weil eben was wir haben, ist das Gesetz. Und da ist ja auch dann, der ist ja auch ein Stück weit, das war damals schon berühmt und aufmerksam, als diese Sache rauskam von dem Jossel sowieso, wie heißt er, Ravova oder so ähnlich, hadert mit Gott. Da gab es doch so ein Manuskript und hatte er erst gefragt, ist das echt oder nicht, wo angeblich immer ein Manuskript da in Polen gefunden worden ist, das da vergraben liegt und wo jemand nochmal mit Gott sich ereifert und sagt, da ist ja nichts zu wollen und zu holen, und wo dann die Formel heißt, dann liebe ich eben die Tora mehr als dich oder so ähnlich. Du wirst mich schon nicht los, also ich bleibe jedenfalls also der Tora treu, so wie ja auch nach dem Talmud Gott und Mose zusammen die Tora gelesen haben und studiert. Gott studiert die selber auch, nicht? Also die sitzen und lesen die Tora nicht so Angesicht in Angesicht, das geht ja gar nicht, sondern man guckt eben gemeinsam in den Text, nicht? Und ist da am Arbeiten. Und das ist das Entscheidende, was bleibt. Und da brauche ich keine Belohnung oder keine Bestrafung, sondern da bin ich dran, Studium an der Tora. Das ist das, was getan werden muss. Und dann ist das eine höhere Form von Freiheit, die hier verwirklicht ist. Und da ist, und in der das geschieht, jenseits eben so der verantwortungslosen Kindlichkeit, wo man denkt, der Papa wird es schon richten. Nicht? Wo das also wegfällt. Das ist also seine Vorstellung von dort her und im Einsatz bis eben hin zur Erlösung, die der Mensch macht. Nicht? Hatten wir vorhin ja schon angesprochen. Nicht? Die ja dann nochmal wieder auftaucht. Das ist so seine Sicht auf die Dinge. Und da kommt ihm in diesem Punkt also das Christentum so etwas kindlich und verweichlicht vor. So als eine andere Ausgabe von dem, was es eigentlich sein müsste.
Das wäre dann doch dieser Punkt, den auch in der Tora, dass Gott, dass die Menschen eben Gott vollenden, ja, die Beschneidung der Natur.
Genau so, ja, ja.
Diese Momente, die nehmen dann schon so ein, dass praktisch jetzt bestimmte Entwicklungen, die auch durch das Christentum,
ja,
in Kunst und Wissenschaft stattgefunden haben, die dann zwar auch wieder von denen aufgenommen wurden, ja, aber die haben eben nur zum Teil stattgefunden, weil die mit einer anderen Sicht.
So ist es. Ihm also klar, wir vollenden die Schöpfung. Das deutlichste Beispiel ist ja für die Namengebung im Buch Genesis schon, ersten Buch. Nicht? Wenn man sich klar macht, was für Semiten heißt Name. Nicht? Die Geschöpfe sind eben nicht fertig, wenn die nicht wissen, wie sie heißen. Nicht? Und das überlässt Gott dem Menschen. Das macht der Adam. Der hat diesen tiefen Blick und gibt den Tieren die Namen, die ihnen gebühren. Weil der, die guckt die an und dann sieht er deren Wesen und weiß, was die für Namen zu kriegen haben, so wie das eben so richtige Dichter können oder eben auch andere Leute, zum Beispiel auf negative Weise konnte das ja in der üblen Weise Wehner, nicht? Leute also mit einem Namen zu benennen, der dann an ihnen klebte wie Pech, nicht? Um auch nicht mehr runterzubringen. Also, dass man so etwas nimmt oder guckt, also der Dichter ist der, so wie eben in der endlosen Geschichte, der Bastian, der das Märchenreich rettet dadurch, dass er die Dinge wieder richtig benennt. Da, die Königinnen und die ganzen Viecher, die da rumlaufen oder so, man muss den richtigen Namen für die haben, dann werden sie nicht vom Nichts aufgefressen. Und das ist tatsächlich so ein alter, also jüdischer Gedanke, dass eben dass die Menschen da das Werk Gottes weiterführen, vollenden und damit natürlich auch Gott selber erlösen und ihm helfen. Er hat sich damit selber ja nochmal da auf uns verlassen. Das spiegelt sich ja vorher damit, dass er ja, dass Gott ja die, den Engeln sagt, dass er den Menschen schafft und wo die Engel sagen, das würde ich lieber lassen. Nicht? Wo voller Wut die ersten Engel löscht er gleich aus, die erste Gruppe. Nicht? Und die zweiten, die redet dann sehr ungnädig an und die dritten halten dann schon den Mund, nicht? Weil es einfach keinen Sinn hat, weil er eben la folie de Dieu est l'homme. Die Verrücktheit Gottes ist der Mensch. Und dann geht das also darum, um die Linie, und der soll das dann machen, nicht? Das muss man schon mitsehen.
Man könnte schon aber auch die Schattenseiten erwähnen, dass durch die selbst Gott vollenden natürlich auch zu dieser Verhärtung beigeführt hat.
Genauso.
Oder zur Abspaltung ins Materielle der Mammon.
So ist es.
Dass man den Mammon im Neuen Testament oder Jesus Christus ja. an, ergreift, ist ja nicht erfunden.
Das überhaupt nicht. Das genau das. Ja, so ist es. Natürlich. Ganz klar. Ja. Also eben, das soll man nicht da so sagen, dass das etwa jetzt was Christliches gegen die Juden wäre, nicht? Sondern das ist wirklich also gut jüdisch.
Und wir fangen wieder an in der modernen Sprachphilosophie mit dem Topf.
So ist es, nicht? Nee, den muss man schon sehen. Also dass das mit hineingehört, das versucht er also jetzt zu denken oder aufzunehmen und sagt, ich gehe also ganz darin auf, in meiner Verantwortung für die anderen. Das ist eigentlich die Funktion, die ich habe. Und das versucht er also auszudrücken und darzustellen. Und wie werde ich also dieser Verantwortung gerecht, die eigentlich gar nicht gelingen kann? Wenn da jemand was lesen will, vorweg, da würde ich Ihnen empfehlen, es gibt also ein kleines Büchlein, das heißt Ethik und Unendliches im Deutschen. Gibt es natürlich auch als französisches Taschenbuch. Das waren 9 Radiosendungen, Interviews mit ihm. Von jeweils so 3/4 Stunde oder so. Die hat damals ein Ethik et Infinie. Das hat damals, wann war das? 86 ist es auf Deutsch erschienen. Das war aber schon vorher eben in Frankreich erschienen. Da geht dieser Interviewer mit ihm einfach so die Lebensstationen durch. Da haben sie also wirklich eine sehr schöne und zugängliche, weil er sonst ja zum Teil so schrecklich schwierig schreibt und so unethisch, nicht? Haben sie hier in diesem Gespräch Ethik und Unendliches, so eine Durchführung seines... Bitte? Ja. Also, ach so, das habe ich schon mal gesagt, ich sage es nochmal. Hier ist wieder ein Akzent geschrieben. Ich gehöre zu den Leuten, die den Akzent nicht schreiben, weil Levinas ihn selber auch nicht geschrieben hat. Er hat also nicht geschrieben, aber manche schreiben es und manche nicht. Und das heißt Ethik und Unendliches. Ethik und Unendliches. Und das ist dieser österreichische Verlag, Passagen heißt das. Edition Passagen. Ne? Da ist das damals rausgekommen und wo dann eben auch so Dinge drinstehen, wie zum Beispiel gegen Schluss, wo er dann sagt, töte ich nicht, indem ich bin, zum Beispiel. Nicht? Weil, ja, schon, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen, schon von unserer Empfängnis an, ein Spermium hat das Rennen gemacht und die anderen sind auf der Strecke geblieben. Nicht? Rilke arbeitet das dann groß raus in der dritten Elegie, dass der Held sich da selber auswählt und siegt, wo das dann auftaucht und so durchs Leben eigentlich weiter. Wer im Licht steht, stellt andere in den Schatten, dass das gegeben ist. Und so begründet er zum Beispiel dass in der Bibel dann, als sie dann redigiert wurde, vor dem Auszug aus Ägypten die Schöpfungsgeschichte gestellt wird, dass das deswegen geschieht, um deutlich zu machen, das Leben und die Welt und der Ort in der Welt kriegt man von Gott geschenkt. Wir sagen gelobtes Land, gelobt heißt ja nicht, es wird gelobt, sondern das heißt, es wird einem versprochen, nicht? Das verheißene Land heißt das hier. Das heißt, ich darf mir nicht selber was nehmen und eines der Motti in diesem letzten Buch, Autrement qu'être au-delà de l'essence, also jenseits des Seins und, außer, und etwas anders als Wesenheit, da zitiert er Pascal, der sagt, das Unrecht begann, als ein Mensch ein Schild aufstellte und sagte, das ist mein Land. Denn Land darf überhaupt niemandem gehören, das darf man nur beanspruchen, wenn Gott es einem gibt. Und deswegen ist vorweg gerechnet also die Schöpfung und dann verteilt Gott das Land und gibt eben Israel das verheißene Land, das gelobte Land. Natürlich sagen die Palästinenser... Sie haben völlig recht, ich will es nur sagen. Also das ist also, da sagt er, so will er das also reinbringen. Natürlich sagen die anderen, das ist pure Ideologie. Die ganze Archäologie in Israel ist natürlich politisch motiviert, klar. Nicht? Und die, die es trifft, die sehen die Sache sehr wohl anders. Nicht? Aber ich referiere nur einfach, dass er hier sagt, also das gehört eben alles Gott und wir können da gar nicht bestimmen, sondern es muss von ihm zugeteilt werden. An sich ist es so, dass das ist ja der älteste abendländische Satz, den wir haben, dass das Seiende durch den Tod Buße tut für das Unrecht zu sein. Das ist dem anderen, die leben, das ist dieser berühmte Anaximandersatz, nicht? Dass also durch die Verdrängung anderer wir da sind. Und dass das das grundsätzliche Unrecht ist und dass durch den Tod das gesühnt wird. Also, das ist so ein Gedanke. So ist es, genauso. Ja. Und das versucht er eben zu überholen, indem er anknüpft beim Gedanken der Schöpfung. Worauf andere natürlich, wie gesagt, sagen, das ist Ideologie. Klar, nicht? Aber wo er das eben einführt und sagt, von Gott her kann ich tun, was mir da verheißen oder zugesagt wird, was ich tun soll. Und deswegen meine ich auch, ich habe schon immer gesagt, bei schwierigen ethischen Entscheidungen sollte man nicht fragen, ob man das noch darf, sondern man soll fragen, ob man es soll. Und was man soll, das darf man dann auch. Während wir ja in der Gefahr sind, eher so zu gucken an den Gesetzen vorbei, weil alles, was uns Spaß macht, wird uns dann wieder verboten von Gott und seinem Bodenpersonal. Darüber beschweren sich ja immer die Leute. Nicht? Und so, dass man, sagen wir mal, versucht, dann immer noch so gerade dran herum so durchzukommen. Und so sagt er, das ist eben verkehrt. Sondern du musst gucken, was soll ich tun? Und dann ist alles das erlaubt, was zu diesem Sollen gehört.
Ja, aber ist denn dieses Sollen dann nicht doch sehr stark beeinflusst von der Ethnie, also des Aufwachsens?
Selbstverständlich.
Ja, klar. Ja, eben. Und das müsste ich ja auch nochmal ablegen, um dann wirklich aus einem Wirklichkeitspunkt heraus.
So ist es, ja. Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Und das sagen ihm auch die Leute.
Sonst benutze ich ja das dann immer nur das Ja.
Genau.
Und da spreche ich ja dann nicht von mir.
So ist es.
Ja. Wenn eine Ethik, dann muss es ja.
Sie sehen, muss mich treffen und trifft mich eben nicht als ich, sondern als mich. Das ist ja dieser erste Punkt, an dem er ansetzt. Sagt er, ich werde getroffen, c'est moi, me voici. Ich werde getroffen mit dem Akkusativ und Akkusativ heißt Anklagefall. Das heißt, ich bin immer schon im Unrecht. Und das kann man ja sogar zeigen, zum Beispiel, wenn man jetzt den Thomas von Aquin nimmt, was der über die Gerechtigkeit sagt. Er sagt, der erste Akt der Gerechtigkeit ist ein Akt der Restitution. Darüber rede ich immer, wenn ich über Gerechtigkeit oder so zu reden habe, dass ja die klassische Definition für Gerechtigkeit heißt ja, der stete Wille, jedem das Seine zu geben. Und darauf hat Schopenhauer gesagt, das ist ja Unfug, wieso soll ich dem das Seine geben? Der Satz muss heißen, ich darf dem anderen das Seine nicht nehmen. Und darauf sagt zum Beispiel Josef Pieper und beruft sich da eben schon zurück auf den heiligen Thomas, er sagt, das stimmt eben nicht, so logisch, wie das so klingt vom Schopenhauer. Die Sache ist leider viel intrikater. Der erste Akt der Gerechtigkeit ist ein Akt der Restitutio. Das heißt, ich laufe so durch die Gegend und nicht zu suchen ist mein Sinn, so wie dem Goethe, der das Blümlein da einfach ausrupft, nicht, gegen die Weimarer Gesellschaft und das da in sein Gartenhaus da setzt, sondern das sagt erstmal, gib mir das meine. So, wieso soll ich das deine haben? Ist so. Das heißt, wir sind alle in der Situation, wie diese 12 Brüder, die da aus Palästina nach Ägypten fahren, wegen der Hungersnot. Und dann kriegen sie da die Säcke mit dem Weizen. Und dann ruft dieser Großvezier sie wieder zurück und sagt, jetzt macht mal euren Sack auf. Und was ist beim Jüngsten drin, beim jüngsten Sohn, beim Benjamin? Der Silberbecher vom Großvezier. Das ist ja die Sache. Also diese Situation ist eigentlich unser aller Situation. Wir denken, wir haben uns und sind so da verwegen. Wir laufen immer schon mit anderer Leute Sachen rum. Wir sind immer schon irgendwem was schuldig. Und das macht er so stark. Er sagt nicht, ich habe Rechte, sondern erstmal gucke ich hin und sehe, ich habe Schulden. Denn der erste Akt der Gerechtigkeit heißt, meine Schulden bezahlen.
Ja, aber das ist ja doch auch das Wunder oder Geheimnis des Lebens.
So ist es.
Weil
ja.
Jedem ist ein je eigenes gegeben, um ja. Darin seine Kraft zu finden.
So ist es, um seine Schulden zu bezahlen.
Das kann vielleicht eine Ideologie ja. sein, aber er ja. bezahlt ja seine Schulden.
Ja, genau, genau so.
Aber
ja.
er kann es auch bezahlen durch eine Selbstwertung, die ja eine Hoffnung
ist. So ist es, ja.
Die einen Glauben ausdrückt.
Alles das.
Vielleicht ja. haben Menschen Glauben vollkommen verloren und durch diese Verkörperung bekommt er eine Hoffnung.
Sehr schön gesagt, sehe ich auch so. Ja. Aber ich meine, das geht doch ganz gegen die Leute, die sich das anders vorstellen, die sagen, nein, ich sitze da und ich bin kreativ und schaffe und ich verteile und tu, anstatt sich erstmal klar zu machen, von wegen verteilen, bezahle erstmal deine Schulden. Und deswegen ja meine Formel, die heißt ja so, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Aber nicht, weil wir da so machen können, was wir wollen. Und die Brocken, die vom Tische fallen, die kann dann noch irgendein Hund fressen oder ein Hündlein. Nicht? Nein, nein, so ist es nicht. Sondern wir sind verpflichtet anderen gegenüber. Wir haben das ja sogar bei uns in unseren Gesetzen stehen in Deutschland, Sozialverpflichtung des Eigentums. Nicht? Dass da so ein Element sogar da nochmal drin steckt. Und das macht er sehr stark von dort her. Nicht? Das hatte ich, eigentlich, das heißt eigentlich Gerechtigkeit, ich werde gefordert und habe erstmal das zu tun. Ich werde geweckt durch einen Ruf, wo ich dann merke, ich hätte eigentlich schon vorher aufwecken müssen, weil die Not schreit eigentlich schon die ganze Zeit. Auf allen Dimensionen jetzt. Vom Emotionalen, von der Liebe und von Hungern und von quer durch. Das spielt jetzt alles keine Rolle. Ne? Dass das also hier hineinkommt, also in welches Gewicht hier, das ist auch so wie bei Kant eine, wie ich finde, übertriebene Rückführung auch der ganzen Religion auf Ethik, die ja passiert. Da bin ich nicht damit einverstanden. Das fasziniert mich, aber ich stimme dem nicht einfach zu. Nur mache ich jetzt erstmal keine Kritik dann, weil ich es ja erstmal auch darlegen wollte, wenigstens ein Stück. Und wir werden es ja irgendwann später nochmal ausführlicher machen. Nur, dass Sie so sehen, was da hineingehört, was der nochmal aus dem Rosenzweig macht, wo das irgendwie friedlicher und netter und so künstlerisch also eingebaut bleibt. Hier kriegt es also eine neue Härte, weil es ja auch eine andere Zeit ist jetzt. Das ist nicht mehr 22 oder 29, sondern das sind jetzt die 40er Jahre und die Jahre danach, wo er das geschrieben hat und wo er dann allmählich so bekannt geworden ist, sehr stark auch über Amerika und England, von dort her, bis er eben auch bei uns entdeckt worden ist als ein Name. Und heute gehört er eigentlich überall dazu und taucht so in den Büchern auf, mit dieser enormen Zuspitzung, die das Ganze hat. Und das ist schon wahr. Ja, damit ist die Zeit schon wieder rum. Jetzt danke ich Ihnen fürs Mittun in dem Semester. Und wenn Sie mögen, die Zeiten stehen da. Irgendwann geht es weiter und dann geht es mit Carano los im Oktober, so Gott will. Nicht?